Mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Die Financial Radio Show mit Markus Lurch und Willi Kilian. Wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast. Er ist uns aus Baden-Württemberg zugeschaltet, normalerweise aus Hawaii. Wir begrüßen mit einem recht herzlichen Aloha Dirk Michael Lambert.
Wunderbar.
Prima.
Guten Abend erstmal.
Ja, wunderschönen Abend, Herr Lambert. Schön, dass das geklappt hat. Finde ich ganz große Klasse. Danke nochmal, Aloha.
Herr Kilian, haben Sie sich ja schon lange gewünscht, ne?
Ja, das war ein ganz, ganz großer Wunsch. Ich habe das auch immer wieder in meiner Affirmation gesagt und so weiter. Und habe gesagt, irgendwann wird es wohl klappen.
Super. Ja, beim nächsten Mal können wir es direkt aus Hawaii machen. Aber im Moment bin ich ja in Germany, wie Sie wissen.
Ja. Sie leben ab und zu in Weinheim, oder wie ist das?
Ja, meine deutsche Station ist bei Heidelberg, Weinheim. Kennen die meisten eigentlich, der Herr Lörch auf jeden Fall.
Klar.
Stunde südlich von Frankfurt.
Mhm.
Und in Hawaii ist es Kapaa Kauai.
Aha, also okay.
Ziemlich direkt an den Opeka Falls.
Mhm. Sagt mir jetzt nichts. Ja, Weinheim ist ja auch dieser bekannte Comedian jetzt hingezogen, ne? Das wissen Sie ja.
Ja, keine Ahnung.
Bülent Ceylan, der wohnt jetzt in Lützelsachsen.
Ja. Ja gut, der hat doch schon immer hier gewohnt, glaube ich, ne? Oder ist der mal in Berlin gewesen oder wo?
Nee, der hat zwei Grundstücke gekauft in Lützelsachsen, soviel ich weiß. Ja. Okay. Ein guter Freund von mir, der wohnte lange auch in Weinheim, der wohnt in Eppelheim eigentlich jetzt, aber wohnte auch lange in Weinheim, weil seine Frau aus Weinheim ist. Ja.
Gut. So, welches Thema haben wir heute Abend?
Ja. Also, Markus, fang du.
Also, Themen haben wir eigentlich reichlich, ja. Wir begrüßen erstmal unsere Zuhörer bei unserer Podcast-Serie Financial Radio Show, dem Podcast für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Und wir begrüßen nochmal recht herzlich Dirk Michael Lambert, wo wir uns sehr freuen, dass er heute unser Gast ist. Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben, vor allem. Ja,
ja, vielen Dank. Ist mir eine Freude, hier mal live dabei zu sein.
Ja, was ist das Thema? Also wir haben sehr viele Themen. Ich habe mit Ihnen ja noch nicht gearbeitet oder das Vergnügen gehabt. Aber ich habe natürlich ab und zu natürlich E-Mails bekommen, dass Sie das eine oder andere in Band machen und auch als Business Coach arbeiten.
Ja. Okay.
Was mich interessieren würde, was macht Sie, es gibt ja sehr viele Business Coaches, ja? Was macht Sie als Dirk Michael Lambert so besonders als Business Coach?
Ja, das ist so eine Frage, als wenn man seinen Traumpartner, Traumpartnerin kennenlernt und fragt, warum bist du so besonders gut im Bett? Also zunächst mal zur Vorstellung, ich bin seit 3 Jahrzehnten selber Unternehmer, habe mein erstes Unternehmen aus einer tiefen Frustration von 0 auf 1 Million gebracht.
Mhm.
Damals gab es das Internet noch gar nicht und ich hatte damals eine Computerentwicklung betrieben, die weltweit einzigartig war. Und habe mit den Leuten unter Bill Gates am Tisch gesessen, denen angedient. Und die haben damals gesagt, Herr Lambert, sehr interessant, aber selbst für den amerikanischen Markt noch 3, 4 Jahre zu früh.
Mhm.
Und das führte dazu, dass ich mit sehr viel Frustration mit meinen letzten Groschen damals nach Frankfurt am Flughafen zurückkam. Ich weiß das noch wie heute. Und wusste, ich hatte etwas, was damals weltweit keiner konnte. Wir haben das auf der CeBIT vorgestellt. Es ging damals um ADCPM-Codierung, was wir auf dem IBM-Computer, wem das was sagt, Resident im Hintergrund, während die Festplatte lief, also Sprachdaten komprimiert haben und verkryptet und im Hintergrund auf die Platte geschrieben.
Mhm.
Und wofür ist das notwendig für die Sprachsteuerungssysteme, die heute allgegenwärtig sind? Und ich wusste damals, ich hatte was, wie gesagt, was weltweit damals keiner konnte, wusste aber auch gleichzeitig, ich würde damit kein Geld verdienen, weil ich die 20 bis 50 Millionen, die ich wahrscheinlich gebraucht hätte, um das Ding marktreif zu machen, nicht mein eigen nannte. Und aus dieser tiefen Frustration, man darf verstehen, wenn man möchte, ich habe mein ganzes erstes Leben auf Computertechnologie aufgebaut. Ich habe Informatik eigentlich im Doppelstudiumgang mit Mathematik nur studiert, Informatik, Software, um die perfekte Maschine zu bauen, weil ich mir schon als 14-Jähriger Schaltpläne von IBM-Computern, großen Computern, besorgt habe und habe mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass man so langweilige Schaltpläne baut. Und war dann an einer Stelle in meinem Leben in den jungen 20er Jahren, wo ich festgestellt habe, Technik alleine hilft nicht. Und sie fragen mich nach dem Coach-Hintergrund. Ich erzähle das ganz bewusst, weil viele meiner Klienten heute sehr gut sind in dem, was sie tun, aber nicht so gut im Marketing. Und ich habe damals für mich eine folgenschwere Entscheidung getroffen, nämlich die Entscheidung, ab sofort will ich nicht nur gut sein in dem, was ich tue, ab sofort will ich Geld verdienen. Und zum Glück habe ich die Entscheidung spezifisch gemacht. Ich habe damals gesagt, in einem Jahr habe ich ein Unternehmen, das 1 Million Umsatz macht. Und ich habe nicht nur dieses Ergebnis produziert, sondern auf dem Weg dorthin eine Menge gelernt über Erfolg, über Verkaufen, über Marketing. Hatte als junger Mann schon das Privileg, mit einigen der weltbesten Marketing-Gurus unserer Zeit, persönliches Coaching, zu arbeiten. Beispielsweise Jay Levinson, wer ihn nicht kennt, kann seinen Namen gleich mal aufschreiben. Guerilla-Marketing, der Begriff geht auf ihn zurück.
Und Guerilla-Marketing kenne ich, ja.
Er hat, glaube ich, über 120 Bücher geschrieben. Er lebt leider nicht mehr.
Ja.
Hat an der Hochschule Marketing studiert und nach der Vorlesung kamen die Studenten, Studentinnen zu ihm und sagten, Herr Levinson, sehr interessant, aber was machen wir denn? Wir haben eine Gaststätte zu Hause, eine Autowaschstraße, was weiß ich nicht, ein Lebensmittelgeschäft. Und dann hat er das Marketing für den kleinen und mittelständischen Unternehmer erfunden und das genannt Guerilla-Marketing. Da kamen damals 70er Jahre Vietnam, Guerilla-Taktiken, ist klar, mit möglichst wenig Ressourcen viel Impact produzieren. Und ich habe damals vom BAföG gelebt, hat nicht mal für meine Miete gereicht. Und ich wusste trotzdem, je mehr ich in mich investiere, in mein Marketingwissen, in meine Persönlichkeit, meine Rhetorik, man muss wissen, ich war damals sehr findig, was Computer anging. Also sie konnten mir einen Mikrocomputer-Chip geben. Über Nacht, sage ich immer, habe ich da drum einen Computer gelötet. Nicht mit Platinen, sondern mit Einzelteilen, Kondensator, was da alles notwendig ist. Das konnte ich gut, aber ich konnte nicht kommunizieren. Ich war schüchtern, introvertiert. Ich hatte Angst vor Menschen. Und wer mich heute erlebt, kann sich das nicht mehr vorstellen. Also die mich damals gekannt haben, würden heute mich nicht mehr erkennen. Und das heißt, das ist gleich eine weitere Botschaft von mir. Ich sage, weil viele ja da draußen unterwegs sind, sich auch übers Internet heute ein bisschen Business aufbauen wollen, ist schon spät heute. Und 85% des Erfolges ist unser Mindset. Und deswegen habe ich in diesem Sommer auch ein Training gemacht, was ausschließlich sich mit diesem Thema innere Welt, Mindset, Selbstvertrauen, innere Stärke beschäftigt. Was mich unterscheidet als Coach, ich surfe zwischen Hawaii und Deutschland. Hawaii ist für viele ein Traumziel, für mich meine zweite Heimat. Und Hawaii ist eine völlig andere Gesellschaft, Kultur wie Deutschland. Ich meine, Deutschland hat sich über die letzten 8 Jahre sehr verändert. Man könnte hier auch einsteigen und sagen, nicht unbedingt zum Positiven. Hawaii ist ähnlich wie die Native Indian, haben dieses Aloha, diese Herzenergie, dieses spirituelle Bewusstsein, aber nicht den Machtpol, den wir haben, wir Deutschen. Das Volk der Dichter und Denker, Wissenschaft, Ingenieure. Und das ist das, diese, ich sage immer, zwei Pole haben wir Menschen, um uns ganzheitlich zu entwickeln. Und wenn Sie wissen wollen, was mich unterscheidet, ich bin ganzheitlicher Coach. Ich arbeite ganzheitlich. Ich coach keine Unternehmen, sondern Menschen. Für mich ist das Unternehmen immer ein Spiegelbild der inneren Entwicklungsstufe. Ja. Wenn einer an Mangel glaubt, wird sein Unternehmen das spiegeln und umgekehrt. Mein Coaching-Programm machen Menschen wie Sie eine Telepathieübung, wo Sie jemanden, der Sie nicht sehen, riechen, tasten, schmecken kann, geistig einen Befehl zu senden, und zwar geh los, in der 10. Sekunde bewegt sich der Körper. Für die meisten ein Schockerlebnis, gerade für die Studierten, weil sie dann wissen, dass die Altvorderen recht hatten, wie zum Beispiel Henry Ford. Ein kleines Büchlein aus dem Interview, was mal jemand mit ihm gemacht hat. Und dort sagt er, für mich gibt es nichts Selbstverständlicheres, als dass unsere Gedanken reale Kräfte sind, die in die Zukunft eilen, um uns das zu holen, wessen Inhalt sie sind. Er sagt, du musst nur an Armut und Arbeitslosigkeit denken, schon stellt sie sich ein. Auf der anderen Seite sagt Henry Ford, kein Esoteriker, kein Spinner, sondern einer der erfolgreichsten Unternehmer unserer Zeitrechnung. Sein Unternehmen existiert immer noch. Unsere Regierung ist dabei, 60% des deutschen Mittelstands zu entsorgen. Wobei die ja, haben wir ja gelernt, nicht pleite sind, sondern die hören dann nur auf zu verkaufen. Die hören nur auf, ja. Also, Henry Ford sagt weiter, um den Satz fertig zu machen, du musst nur an Aufstieg und Reichtum denken, schon treten Möglichkeiten in dein Leben. Ja. Das ist das, was viele nicht verstehen. Die rennen von Seminar zu Seminar, suchen sich einen Zauberschlüssel nach dem anderen, irgendeine Glücksstrategie oder was auch immer. Und das funktioniert natürlich nicht, weil der Erfolg kommt nicht aus der Technik, nicht aus der Strategie. Und das haben viele schon mittlerweile gemerkt, sondern aus dem Mindset, aus unserer inneren Entwicklungsstufe. Also das als vielleicht nicht so erwartete Antwort auf die Frage, was unterscheidet mich als Coach?
Ich bin ja bei Ihnen bei verschiedenen Coaching-Programmen dabei gewesen. Finde es sehr interessant, und vor allen Dingen, was mich auch am Anfang halt, muss ich sagen, fasziniert hat, ist das einfach dieses Parkplatz-Programmieren. Und das funktioniert, muss ich einfach sagen, hervorragend. Und ich habe das ein bisschen erweitert. Zum Beispiel, war ich halt geschäftlich viel unterwegs, habe auf das meine Frau mitgenommen. Und dann sind wir dann, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in Richtung Süden oder in Schwaben, da gibt es eine kleine Stadt, da gibt es ein Outlet-Center. Und ohne da Werbung zu machen. Und dann hat der Wetterbericht auf dem Handy gesagt, Regen. Habe ich gesagt, das ist kein Problem, da wo ich bin, scheint die Sonne. Und wir waren da und die Sonne hat geschienen.
Super.
Also ich sage mittlerweile, kann ich sagen, wenn ich mir das vorher genauso, ich sag's mal, affirmiere, zu 99,9% ist das so.
Ja, also es hört sich jetzt überraschend an, aber manchmal machen wir den Spaß im Coaching-Programm, wenn wir 40, 50 Leute braucht man da, gehen raus am Sommerhimmel, zwei Wolken gleich groß. Ich sage, wir nehmen die linke, machen eine bestimmte kurze Meditationstechnik. Die linke löst sich auf, die rechte ist immer noch da. Und dann kriegen viele Angst, weil sie verstehen, dass alles mit allem verbunden ist. Und heute gibt es ja so eine Tendenz auch zum passiven Einkommen, zum, man nennt es Herzbusiness, aber eigentlich ersetzt man die Spiritualität durch einen neuen Gott, nämlich durch Geld. Und ich sage immer, das Leben geht nicht um Erfolg. Für die meisten ist Geld mehr Angst als Freiheit. Wenn sie es haben, haben sie nämlich Angst, sie zu verlieren. Und das heißt, man muss innerlich erstmal da reinwachsen. Das kennen viele auch. Wir produzieren Erfolg. Na, dann schaffen wir es wieder, dass er uns verlässt. Und wir geraten so weit tief in den Mangel, dass wir uns wieder rauskämpfen. Und dann geht's von vorne los. Manchmal dauert so ein Zyklus 10 Jahre. Und nach 30 Jahren sind wir müde und verlassen diese Welt. Also für mich geht das Leben nicht um Erfolg, sondern inneres Wachstum und Verstehen. Und ich habe über die Jahre, 22 Jahre als Marketing- und Business Coach, habe 99 angefangen, alles schon erlebt. Ein Unternehmer-Ehepaar, die sich ein Kind wünschen, jahrelang, machen Meditation in der Richtung, dann kriegen sie ein Kind, dann stirbt das Kind ganz jung. Und das sind die Momente, wo wir uns fragen, jenseits unseres Bankkontos, worum geht denn das Leben? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was bedeutet das? Und ich sage auch oft, die meisten wachsen erst in Krisen. Also diese Idee der 4-Stunden-Woche oder passives Einkommen ist natürlich intellektuell nachvollziehbar für jemanden, der nicht wirklich in den Fluss des Lebens reingehen will. Aber wir sind nicht dafür gebaut, rumzusitzen und irgendwie die Zahlen auf dem Konto zu beobachten. Ich frage immer, wie wird man denn zum Genie? Indem man rumsitzt und wartet, bis das Geld reinkommt? Nein, indem man sich fokussiert, wie Mozart, wie Tesla, wie all die alten Genies, die den Planeten längst verlassen haben. Heute hat jeder das Gefühl, alles, was er tut, ist ersetzbar, und es ist nicht ersetzbar. Jeder von uns ist einzigartig, und das ist das Erste, was ich mache. Herr Lörch, bei mir im Coaching-Programm lernen Sie als erstes Ihren Lebenszweck zu identifizieren. Dass Ihr Lebenszweck ist das, was Sie mitbringen in dieses Leben, ist diese einzigartige Kombination von Wissen, Erfahrung, Vorlieben, Leidenschaften, Talenten. Und jeder von uns hat so eine einzigartige Positionierung mitgebracht. Und damit sage ich das schon. Und das Geheimnis der erfolgreichsten Unternehmen, sagt Michael Gerber, einer der für mich erfolgreichsten Unternehmensstrategen unserer Zeit. Wer ihn nicht kennt, kauft sich sein Buch, so ihm es. Sie kennen es, denke ich. Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch übersetzt, auch als Hörbuch. Und er sagt, die Hauptursache der meisten Konkurse oder gigantischen Geschäftserfolge ist eine schlechte oder gute Positionierung. Und ich sage, das Geheimnis ist, positionier dein Unternehmen nach deinem Lebenszweck und du hast Erfolg. Wobei der Satz, do what you love and the money is follow, will follow, ist natürlich ein interessanter Satz, aber er stimmt natürlich nicht. Wir müssen uns auch für das Geld dieser Welt öffnen. Ne, tu, was du liebst und das Geld wird dir folgen, ist ja ein bekanntes Buch, denke ich. Mhm. Und das funktioniert halt nicht. Man braucht die beiden Pole, ne? Dieses, ich sage mal, Divine Love, Divine Power. Die Hawaiianer haben Divine Love, Spiritualität, Aloha, ist da keine Touristenattraktion, sondern die leben wirklich so. Also es ist was ganz anderes, ob sie mal als Tourist auch in Hawaii waren oder ob sie da leben in the hoods, wie es da heißt, in the neighborhoods. Mhm. Na, das ist eine ganz andere Welt. Und da merkt man dann, dass die, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Und wenn Sie mich fragen, Herr Lörch, auch ein interessanter Punkt, der mir einfällt, deswegen habe ich mal dieses Coaching erfunden, um das Aloha, wie sagt man, Schaufel für Schaufel nach Deutschland zu bringen.
Das heißt eigentlich Liebe Aloha, oder?
Ja? Aloha heißt, ich grüße dich, ich wertschätze dich, ich liebe dich. Hm. Aloha heißt, wir teilen den gleichen Atem. Aloha heißt das, was Namaste oder auch unser deutscher Gruß heißt, das göttliche Bewusstsein erkennt und grüßt das göttliche Bewusstsein in dir. Hm. Und ich will ganz kurz mal die Geschichte erzählen, als ich das sogenannte Business Master entwickelt habe. Das Business Master ist ein dreitägiger lebensverändernder Prozess, sage ich immer, Operation am offenen Gehirn. Weil als Unternehmer werden die meisten ja nicht geboren, die meisten werden dressiert als Angestellte.
Ja.
Wir kommen in den Job, sind da drin gut, lernen, wir sind 50, 100 Euro die Stunde wert. Bei 200 haben wir ein schlechtes Gefühl. Wenn einer eine Million verdient, gehen wir auf die Straße. Das heißt, wir haben ganz viel Glaubenssätze Anti-Reichtum und Anti-Geld, die uns die Gesellschaft reinhaut. Und meine Idee, weil ich in jungen Jahren sehr schnell sehr viel Geld, Erfolg hatte, das weiterzugeben an andere junge Menschen, war ein Seminar, dann auch Coaching-Programm. Und dieses Master-Seminar habe ich geschrieben. In 2 Monaten bin ich mittags immer aus dem Büro. Wir hatten damals Headquarter in Frankfurt Westend in einer Altbauvilla. Sehr schön gelegen an der amerikanischen Botschaft im Westend da. Und bin immer um 2, 3 nach Hause gefahren und habe dann dieses Seminar geschrieben in 2 Monaten. Als ich fertig war, habe ich den Text, die Datei meiner Sekretärin reingeschossen, habe gesagt, drucken Sie es aus, hauen Sie es in Ordner, am Wochenende das Seminar. Und dann kam sie rein und so wie ich heute bin, ich war damals 100-mal fokussierter und habe kein Nein als Antwort akzeptiert oder irgendwas. Also ja. Von 0 auf 1 Million kommen Sie nicht, indem Sie irgendwie 3 gerade Sätze hinkriegen. Und sie kam zurück und sagte, es geht nicht. Dann sage ich, was wollen Sie? Drucken Sie es aus, tun Sie in Ordner. Und sie sagte, nee, das passt nicht. Das war so ein Stapel Papier, der passt. Wir brauchten 3 Ordner. Und dann ist das Master-Seminar entstanden. Am Anfang war es ein blauer Ordner Persönlichkeit, rot Marketing und grün Finanzen, Controlling, Mitarbeiterführung. Hm. Und die Story, die ich erzählen will, warum ich dieses Seminar eigentlich in der Tiefe mache. Ich habe es, wie gesagt, 26 Jahre bin ich auf Hawaii, sehr früh dieses Aloha kennengelernt. Und das muss man erlebt haben. Dieses Aloha heißt auch, I care for you. We care for you. Also wir sorgen für dich. Und ich kam dann einmal mittags nach Hause und wir haben da irgendwie in Kronberg, nördlich von Frankfurt, wer sich auskennt, gewohnt. Und dann gab es eine Straße bis zu unserer Sackgasse. Die ging 400 Meter, war eine Seite vollgeparkt. Und das heißt, ich musste auf der nicht vollgeparkten Gegenseite fahren, um dahin zu kommen, bin, sagen wir mal, 390 Meter gefahren und jeder Platz rechts war vollgeparkt. Links war vollgeparkt. Und ich hatte noch 10 Meter zu fahren, da kam mir so ein Mercedes-Kombi entgegen. Sie spüren das ja telepathisch, wenn einer drauf besteht, der hat Vorfahrt. Wir sind ja in Deutschland. Und ist mich so richtig offensiv angegangen. Und da habe ich angehalten und habe so in mir gedacht, was machen wir in Deutschland? Na, wir sind gezwungen zu Erfolg. Wenn wir ihn haben, dürfen wir nicht mal feiern. Wir machen uns gegenseitig das Leben schwer, kämpfen mit den Ellenbogen, ne, grenzen uns ab, leben nicht wirklich zusammen. Und dann habe ich einen richtigen Schock bekommen. Ich habe auf dem Beifahrersitz saß der wahrscheinlich 7-8-jährige Junge dieser Frau, die das Auto gesteuert hat. Und es hat mir so einen Gong gegeben, da habe ich gedacht, wie leben wir in Deutschland? Das ist unfassbar. Und die wollte wirklich, dass ich 380 Meter rückwärts da zurückfahre. Ja. Und das ist ja heute auch so da draußen oft. Also das zu dem Thema Aloha und Hawaii. Mhm.
Ihr Bild seitlich von Ihnen ist allerdings ein buddhistischer Junge, gehe ich mal von aus. Also zumindest macht das so den Eindruck.
Das ist ein buddhistischer Junge, ja. Der ist das Bild. Ist aus Bali. Mhm. Und ich liebe schöne Dinge. Und es gibt ja ganz, ganz viele Künstler in Bali, aber selten gelingt es, einen Moment wirklich so wunderschön einzufangen. Und für mich ist dieses Bild der Ausdruck, dass in jedem von uns ein inneres Kind, ein inneres kleines Mädchen, ein kleiner Junge ist, der geliebt werden will. Und die meisten von uns rennen ein Leben lang durch die Zeit, um zu beweisen, dass sie gut genug sind. Steve Jobs hat in der letzten Woche seines Lebens genau das gesagt. Er hätte sein ganzes Leben verschwendet. Und diese große Hand, ne, die als Symbol für die Kraft, für die Intelligenz, die uns alle lenkt, die dieses Universum erschaffen hat. Mhm. Und das ist die Art von Demut, die uns hier in Deutschland gut tut. Ich meine, ja, könnte man jetzt über Deutschland auch wieder einiges sagen, aber.
Es gibt aber auch ein paar positive Momente in Deutschland. Ich stand am Dienstag in Berlin im Stau, also wie man immer eigentlich in Berlin im Stau steht, wenn man im Auto fährt, ja. Und habe dann so in meinem Display im Auto einen Podcast gesucht und bin auf den Podcast von Markus Lanz und Richard David Brecht gestoßen. Ja? Mhm. Dachte ich mir, Mensch, hörst du halt da mal rein. Und Richard David Brecht ist ja Atheist, ja, also das hat er ja schon mehrfach gesagt. Naja, und klar. Hat aber Markus Lanz erklärt, dass der Konsum oder dieser Konsumwahn und vom der Völlerei, vom Essen bis hin zu Autos und allem Möglichen, was wir uns da kaufen, lediglich der Verlust der göttlichen Liebe darstellt.
Interessant, ja? Gell?
Ja, Wahnsinn, ne?
Also ich sag ja, das Volk der Dichter und Denker. Wir haben viele Konzepte im Kopf und wundern uns, dass unser Herz verschlossen ist. Ja, das ist die Kaste, die in den Talkshows uns vorgezeigt wird. Hm. Und dieses Aloha, diese Demut, mal hinzugucken, einfach nur zu sein mit anderen. Es herrscht ja im Moment eine Arroganz, auch von denen, die uns da regieren dürfen, sollen, wollen, die an Kälte nicht zu überbieten ist. Und in Hawaii zum Beispiel, wenn da ein Country Building gebaut wird, wird der Ort immer von einer Kahuna gebläst. Mhm. Hab 2016 zum Beispiel in der Alten Oper, waren Sie dabei, Herr Kilian, als wir Seminar mit 600 Unternehmern in der Alten Oper gemacht haben,
Unternehmerseminar? Damals war ich dabei, ja.
Das war ein Moment, wo der Himmel aufgegangen ist. Ne? Da war die Kahuna Happy Patsy Pahia. Sie sagte mir, dass sie die höchste lebende Autorität für das Ho'oponopono ist und war damals 70 Jahre alt und hat uns ein bisschen was über die hawaiianische Kultur auch erzählt, auch wie das eben passiert, dass solche Orte gebläst werden. Bei uns geht es ja wirklich nur um die drei unteren Chakren, ne? Wurzel, Sakral und Solarplexus, das heißt Überleben, Sex und Macht. Und das sind die sogenannten animalischen Chakren, Energien, kann man auch sagen, des Menschen. Mhm. Aber letztendlich soll ja eine Gesellschaft geführt werden von denen, die schon höhere Stufe erlangt haben. Dann muss man sich natürlich fragen, was da schiefgelaufen ist, sage ich mal.
Alles. Da ist alles schiefgelaufen, ja. Ja,
das, ich sage immer, das Thema ist ja auch so, jetzt ist die Karre ja so verfahren, da hat auch selbst derjenige, der das machen könnte, der hat keine Lust mehr, ja, weil der wird ja niedergemacht werden. Hm.
Ja, das unser politisches System ist natürlich eine Massendemokratie, also das Brot und Spiele fürs Volk. Ich glaube nicht daran, nicht aus egoistischen Gründen, sondern weil ich nicht glaube, dass bestimmte 18-Jährige in der Lage sind, neben den manipulativen oder durch die manipulativen Techniken unserer Medienpolitik, Demokratietour heute durchzuschauen. Mhm. Und in Griechenland zum Beispiel war es ja so, da gab es den Rat der Ältesten und da musste man sich über ein Leben lang reindienen. Und aus diesem Rat wurde gewählt. Ja. Und nicht irgendwelche Leute, die noch nie irgendwas geschafft haben mit ihrer Hände, die heute von außen bis Arbeitsministerin und sonstige Kinderlieder, Geburtstagtänzenden, Führungspersonal bei uns darstellen.
Ja, das ist ja richtig, dass dieser Rat aus den Ältesten, der durfte ja wählen, in der ältesten Demokratie in Griechenland, aber das kritisieren wiederum auch viele heutzutage und sagen, es war ja keine echte Demokratie, wenn ja nur der Rat wählen durfte, ja, was ja Quatsch ist. Ja.
Mein Argument, Herr Lörch, ist ganz einfach, wenn Sie 84 Millionen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, wenn Sie 84 Millionen Schweine ihren Anführer wählen lassen, wer kommt dabei raus? Die größte Sau.
Ja. Ne?
Also, wir sind ja hier unter uns, ist ja ein familiäres Gespräch.
Ja. Herr Lambert, jetzt haben Sie ja schon auch, Sie haben ja viele, ja, ich sag mittlerweile auch sehr erfolgreiche Menschen gecoacht. Ja. Mein erster Kontakt mit Ihnen war, glaube ich, das war ein Coaching, was ich mal gekauft habe. Oliver Pott, Sie und der Herr Ammen, glaube ich. Ja, kann das sein?
Da war ich auf keinen Fall dabei.
In der Konstellation nicht, okay.
Der Oliver Pott ist ein alter Weggefährte, guter Freund. Nächste Woche auf seinem Mastermind mal, will ich mir mal angucken. Mhm. Aber das verwechseln Sie, da war ich nicht dabei.
Hm. Wenn Sie sagen, Sie sind aus USA zurückgekommen und das wurde nichts aus Ihrer Idee und haben dann innerhalb von einem Jahr von 0 auf 1 Million Ihr Business hochgezogen, können Sie sich noch an Ihren ersten Kunden erinnern?
Ja, da bin ich hingefahren, habe mir auf dem Weg ein buntes Jackett gekauft. Ich war mittelloser Student, müssen Sie verstehen, habe Computer entwickelt, hatte vom Business keine Ahnung. Ein buntes Jackett und eine bunte Hose. Die Verkäuferin hat mich beraten mit der Krawatte. Ich habe noch nie vorher Jackett und irgendwas. Und bin zum Vizepräsidenten der Citibank damals mit der U-Bahn von meiner Studentenbude gefahren. Das Leben, sage ich immer, besteht aus Entscheidungen. Und ein paar Tage vorher hatte ich mich entschieden, mein Leben jetzt zu erobern, meine innere Macht mir zu holen, weil ich eins verstanden habe. Ich habe mich als Techniker bezeichnet und für mich gab es Techniker und Strategen. Die Strategen bestimmen die Welt. Die Strategen können kommunizieren. Deswegen habe ich mich sofort angemeldet zu einem Dale Carnegie Rhetorik Verkaufsseminar, hat 1150 D-Mark gekostet. Ich habe von Buffett gelebt, 475, Miete 525 irgendwas. Also BAföG hat nicht mal für die Miete gereicht und meine Hand hat gezittert, als ich die Anmeldung unterschrieben habe, weil ich die Kohle nicht hatte. Aber ich wusste, ich fange jetzt an. Mhm. Und das ist das, Einstein hat mal gesagt, du kannst ein Problem nicht mit dem gleichen Bewusstsein lösen, das es erschaffen hat, was viele falsch machen. Wollen sich selbstständig machen, wollen groß rauskommen, aber ändern nicht ihre innere Welt. Mhm. Und ich bin dann da hoch, habe einfach entschieden, ich wusste gar nicht, was das Verkaufen eine Profession ist. Ich wusste, ich hatte als Student mal für ein anderes Unternehmen gearbeitet und habe dort Software-Training gemacht, was für mich natürlich Kindergarten war. Und ich habe nebenbei die Leute, die den Messeturm von der Citibank finanziert haben, habe ich ausgebildet an Lotus 123. Es war der Vorläufer von Excel, gab es damals noch gar nicht. Die Branchenkenner wissen, Microsoft hatte immer die schlechteste Software, aber besseres Marketing, da sind wir wieder bei dem Thema. Ja. Und ich habe dann dort, ich weiß es nicht mehr, 800 D-Mark am Tag verdient als IT-Trainer, Referent, wie auch immer. Und so habe ich mein erstes Unternehmen, hat IT-Training für Mittelstand und Großkonzern angeboten. Und ein Herr Süller war das. Bei der Citibank bin ich mit dem Aufzug hoch. Ich wusste gar nicht, was da läuft, sonst hätte ich mir 23 Mal im Aufzug in die Hose gemacht. Aber bin einfach dahin gelaufen, habe gesagt, den Kunden hole ich mir 100.000 D-Mark Umsatz im ersten Geschäftsjahr. Und der Süller war nicht aus Deutschland. Der kam irgendwie aus einem südamerikanischen Land und hat sich das also ich muss damals ziemlich energetisch und wir gewirkt haben. Ich hatte ja nichts. Ich hatte keine Unterlagen, keine Trainingscomputer, keine Ressourcen, kein nichts. Und ich hatte mir von Harvard Graphics gab es damals solche Grafiksymbole. Ja, kenn ich. Das war so eine Grafiksoftware. Da habe ich mir Symbole auf Seiten gemacht mit Headlines und Texten. Und eins war eigene didaktische Unterlagen, weil ich hatte ein eigenes Prinzip mit Worten ausfüllen. Das müssen meine Teilnehmer heute noch durchleiden. Die meckern dann immer, weil sie müssen es schreiben. Aber Studien zeigen, die behalten halt fünfmal so viel, wenn sie mitschreiben, ein paar Worte. Oder da stand, alle unsere Trainer sind Delcani getrainiert. Ich hatte mich gerade zum Delcani-Kurs angemeldet, hatte die ersten drei Sitzungen da gemacht. Und das war hinten mit so einem gelben Pappkarton und vorne mit einem Klarsichtfolie zusammengeleimt. Das kann man sich vorstellen. Meine Mitbewerber hatten 400 Seiten Hochglanzkataloge. Und ich habe damals Sätze geprägt und einer der Sätze ist es, was zählt ist nicht die Waffe, was zählt ist der Mann. Und ich sehe, die Bank habe ich mir geholt.
Ja. Dale Carnegie ist ja auch schon früh gestorben. Ja. Manche haben ihn noch erlebt als Trainer. Das war ja auch ein leicht, sagen wir mal, Arbeitswahnsinniger, sage ich jetzt mal. Ja.
Naja, wie sagt der Gründer von Dubai, harte Zeiten schaffen starke Menschen und umgekehrt. Und die haben halt Dinge erlebt, Herr Lörch, die wir gar nicht mal erzählt haben wollen. Die große Rezession, heute klagen schon alle, aber der Keller ist voll. Und Dale Carnegie hat ja den Druck gehabt, Leute in der Rezession zu Persönlichkeitsentwicklungskursen zu bringen, die nicht die Butter aufs Brot hatten. Und das waren mit die besten Rhetorikseminare, die angeboten haben damals.
Ja. Da waren auch viele, viele heutigen Erfolgstrainer haben sich zu Dale Carnegie Trainer ausbilden lassen. Ja, das weiß kaum einer. Zum Beispiel Hermann Scherer ist auch ein Dale Carnegie Trainer. Ja.
Naja, Lee Eyre Cocker hat ja Karriere bei Chrysler gemacht. Wer die Geschichte nicht kennt, der war genauso schüchtern wahrscheinlich wie ich und hat deshalb sich als Praktikant erbeten, dass er ein Rhetorikseminar kriegt. Das war Dale Carnegie. Und darüber ist er dann hochgeschossen, hat 2-3 Jahre die Rhetorikseminare bei Chrysler gemacht und hat sich dann entwickelt und ist dann Vorstandsvorsitzender von Chrysler letztendlich geworden. Also auch eine sehr inspirierende Story. Was ich immer geschätzt habe, sind Bücher. Ja. Heute gucken die Leute ins Internet, alles ist wohlgefeilt und vorformuliert und ich habe über 6.000 Bücher, von denen ich die meisten gelesen habe. Das ist der Trick da dran. Manche sind noch auf dem Weg, das zu verstehen. Ich sage immer, reiche Menschen haben eine große Bibliothek, Arme einen großen Flachbildschirm. Ein bisschen gehässig, aber viel Wahres dran. Und ich habe mindestens auch, ich weiß es nicht, 80, 100 Biografien, zum Beispiel Benjamin Franklin. Wenn Sie sowas lesen, Herr Kilian, geht ins Herz auf. Die haben sich als 14-Jährige im Rededuell trainiert. Benjamin Franklin hatte sich so ein System entwickelt, wo er sich in, ich weiß es, glaube 13 Tugenden, ich habe mir das abgeguckt damals von ihm, 13 Tugenden jeden Tag bewertet hat. Disziplin, Zuhören, fleißig sein und so weiter. Und Herr Lörch, wenn man in unsere Jugendgeneration heute reinguckt. Ich weiß nicht, ob sie Kinder haben. Ich habe einen Sohn, 22.
Zwei Tochter, Stück, ja.
15. Ich habe das Gefühl, wir verlieren eine ganze Generation ans Internet.
Ja.
Na, das sind alles Plastikbilder. Alles ist irgendwie schon vorgedacht. Keiner hat mehr das Gefühl. Es ist es ist heute alles, wir gehen durch Ausbildungssysteme nach dem Motto, wie viel kann ich wiederkäuern von wiedergekäuertem Wissen, was andere Wiederkäuer wiedergekäuert haben, weil ich erinnere mich noch an meine Chemieklasse, wahrscheinlich siebte Klasse so ungefähr, da kommt ja Bosch's Atommodell. Und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, interessante Idee, ich habe noch eine andere Idee, wie die physische Realität aufgebaut sein konnte. Und das hat er nicht begriffen. Na, der war völlig irritiert, dass da jemand für sich selber denkt. Er hat gedacht, wir haben ja einen Schulplan, es wird gelernt, fertig. Aber so wird man nicht zum Genie und so entwickelt man auch nicht seine Eigenartigkeit. Und als Unternehmer muss man rausstechen. Man muss den Mut haben, sich lächerlich zu machen, na, sich zu zeigen.
Und Fehler zu machen auch, ja.
Absolut.
Ich habe ja viel auch mit Leuten zu tun, die sich selbstständig machen, total begeistert sind und so weiter. Und ein Stück weit auch aus der Euphorie raus beratungsresistent sind. Ja? Was würden Sie sagen, sind die größten Fehler, die junge Leute, die sich selbstständig machen, immer machen? Das sind ja immer meistens dieselben.
Ja, was heißt Fehler? Junge Leute suchen Orientierung. Erst wollen sie sich von den Eltern abgrenzen, dann tun sie genau das Gleiche, was die Eltern gemacht haben. Und das heißt, die machen ja die Fehler, die wir vorgeben. Und das heißt, der erste Fehler ist, dass es heute kaum noch Leute gibt, die mit Charakter und Werten führen und lehren. Leadership ist heute in den meisten Etagen eine korrupte oder funktionslose Geschichte. Also die jungen Leute werden angeleitet durch das Internet. Die gehen auf Instagram und sonst wo und suchen sich die Ideen für ihr Leben. Ne, wo kommen, was erwarten wir? So, und wenn sind natürlich auch viele dabei. Jim Mentor zum Beispiel ist ja auch ein junger Mann, der erfolgreich seinen Weg geht, wie ich das so aus der Entfernung sehe. Wenn man erzählt, seine Eltern, hat er gesagt, sind Lambert verseucht, ist aufgewachsen mit den Lambert-Sprüchen und so weiter. Was machen die für einen Fehler? Ja, der erste Fehler ist, dass wir uns selber nichts zutrauen. Das, was ich vorhin sagte, jeder denkt, es ist alles schon erfunden. Es ist nicht alles erfunden. Wir leben in einer Zeit, die die größte Transformation bietet, die wir Menschen jemals erlebt haben. Und zwar prophezeie ich oder sage ich, und wir sind mittendrin, dass die nächste Etappe nicht die industrielle Revolution oder Informationszeitalter, sondern Bewusstseinszeitalter genannt werden wird. Und Bewusstsein ist mehr als das, was wir als KI bezeichnen. Es ist kein mechanischer Prozess, sondern es ist die Verbindung zwischen unserer spirituellen Ebene, unserem spirituellen Sein und der physischen Ebene. Das ist ganz interessant. Jesus Christus sagte mal, als er schon in seiner Ausbildung fortgeschritten war, ich und der Vater sind eins. Und da hat die Kirche unsäglich was draus gemacht. Er ist Gottes einziger Sohn, wir sind alle Sünder. Das hat Jesus Christus niemals gesagt. Er hat ganz das Gegenteil gesagt. Und die Leute, die mich jetzt der Blasphemie anheimschreiben, sollen das Buch der Bücher mal lesen. Das Buch hat Jesus Christus niemals geschrieben. Das haben Menschen geschrieben, die gesagt haben, dass sie Menschen kannten, die ihn gekannt haben. Oh. Nämlich über 100 Jahre, nachdem er abgelebt war, geschrieben wurde. Und Jesus Christus hat immer gesagt, das, was ich tue, könnt ihr auch tun und ihr werdet es tun und Größeres. Also nur, um das mal einzuordnen, was ich jetzt sage. Wenn ich über was spreche, habe ich sehr ausgiebig darüber studiert auch. Und Albert Einstein hat was Ähnliches gesagt. Ja. Im hohen Alter hat er mal gesagt, dass Sie, Herr Lörch, Herr Kilian, Herr Lambert, dass Sie und ich mich als physikalisch getrennt wahrnehmen, ist nichts als eine Art optische Täuschung. In Wirklichkeit sind wir alle eins. Und ich lehre in meiner Arbeit ein Bild, einen Kontext, wie soll man das nennen? Jemand hat mal gesagt, ich habe fast das Gefühl, Sie haben eine eigene Philosophie gegründet, Herr Lambert, aber eine, die Sinn macht und die Frieden bringt zwischen den Religionen. Und dieses Ding, wir sind alle eins, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir nicht nur, warum Telepathie funktioniert. Wer sich dafür mehr interessiert, liest Sheldrake, ein britischer Wissenschaftler, 7 Experimente, die die Welt verändern könnten. Die haben zum Beispiel Vogelschwärme mit 50.000 Einzeltieren, die die Richtung ändern vom ersten bis zum letzten Tier in der halben Reaktionszeit des Einzeltieres. Es geht also nicht wie die Stadionwelle. Und wobei bei der Stadionwelle funktioniert das gleiche Prinzip, was ich hier gerade anspreche, nämlich Telepathie. Es gibt ein größeres Wesen, was hinter dieses kollektive Wesen. Jung hat es das kollektive Unterbewusstsein genannt. Napoleon Hill, das kosmische Intelligenzfeld. Und die alten Genies, wie zum Beispiel Thomas Alva Edison, die waren ja nicht auf der Suche nach Erfolg. Die wollten Erfolg verstehen, die waren auf einer Spiritual Quest. Thomas Alva Edison glaubte an etwas, er nannte das The Land of Solution, das Land der Lösungen. Und er sagt, für jedes Ziel brauchst du nur eine Lösung, was dich davon entfernt. Und für jedes Ziel, für jedes Problem, was du hast, was in Wirklichkeit ein Ziel ist, gibt es die Lösung im Feld jetzt schon. Und er sagt, es gibt auch die Lösung für die Probleme, die du in Zukunft haben wirst. Und du musst nur Anschluss kriegen an das The Land of Solution. Und er hat wirre Experimente gemacht, hat sich mit Stein in seinem Büro die ganze Nacht stand 30 Stunden da so, weil er gesagt hat, um den Anschluss zu kriegen, muss man bewusst in tiefer Entspannung, in Tiefschlaf, Hirnzyklus, würden wir heute sagen, sein. Und das ist das, was ich mir damals beigebracht habe, zu Beginn meines Kaufmannslebens, wie ich mich mit 12 Atemzügen auf Alpha bringe. Es ist eine ziemlich tiefe Entspannung, wo der Kopf schon fast wegnickt. Manche sagen, Herr Lambert, Meditation kenne ich, nenne ich Büroschlaf. Und ich erinnere mich noch, ich habe diese Techniken immer benutzt, um meine Ziele zu verwirklichen. Ich habe am Anfang, habe ich mir so ein Büro zur Untermiete genommen mit einem Schulungsraum, den wir tageweise mieten konnten. Da war eine bestimmte Anzahl von Plätzen. Wir hatten einen bestimmten Preis pro Platz. Und als Dienstleister, Hotel oder so, haben sie ja keine 100% Auslastung, geht ja nicht. Dann habe ich mir ausgerechnet, wenn wir jeden Platz jeden Tag verkauft, belegt haben, wie viel Umsatz? Fast 50.000 Euro. Und dass ich ein bisschen komisch gestrickt bin, hat sich damals im Chemieunterricht gezeigt, beim Bohrschen Atommodell und da auch. Ich habe damals nicht drüber nachgedacht. Ich habe mich einfach umgedreht, nachdem ich es ausgerechnet hatte, was Limit war, und habe mir ein Ziel für nächsten Monat 80.000 gesetzt. Und habe eine kleine Technik gemacht, ganz einfach mich am Tag 5-8 Mal in die Tiefenspannung gebracht mit 12 Atemzügen. Habe die Augen geschlossen gehabt, weil dann gehen sie runter in der Frequenz. Mir vorgestellt, ich sitze auf einem Leder-Chefsessel, weil ich habe immer so Spiele gespielt. Ich habe gesagt, wenn du die 80 Mille erreichst, darfst du dir einen Chefsessel aus Leder kaufen. Habe mir vorgestellt, mein damaliger Geschäftspartner sitzt drittlings vor mir auf dem Schreibtisch. Wir stoßen uns mit Sektgläsern zu und ich halte in der Hand die Statistik, wo 80.000 netto draufsteht. Und immer wieder weggeschickt. Nach 14 Tagen habe ich das vergessen. Ende des Monats war so viel zu tun. Ich hatte nicht mal die Rechnung. Ajour habe ich alle Rechnungen geschrieben, habe die Liste gemacht. Ich weiß noch wie heute, da stehen 80.260 D-Mark Nettoumsatz. Da habe ich mich hingesetzt und lange nachgedacht und aus diesen Erfahrungen schöpfe ich. Und aus Hawaii kann ich Ihnen hunderte solcher Erfahrungen erzählen, die andere als Wunder bezeichnen und andere als ihren Lebensstil.
Wenn jetzt Menschen von ihren Erfahrungen und so weiter profitieren möchten und möchte von dem Herrn Lambert lernen, wie kommen die zu Ihnen?
Gibt es verschiedene Möglichkeiten, Herr Kilian. Mit der Bahn, mit dem Auto.
Mit dem Flugzeug, gell?
Also die Bahn hat Verspätung, Auto wird immer teurer. Wir machen ja heute alles online.
Genau.
Und ich mache jetzt im Oktober, 21. bis 23. Oktober, machen wir ein Business Master Seminar. Wir können, wenn Sie das wollen, können wir Ihnen einen Link geben, wo die Leute sich informieren können. Und ganz aktuell starten wir jetzt am Dienstag die Herbstoffensive.
Ja.
Und zwar erkläre ich da von A bis Z, wie man ein erfolgreiches Business übers Internet vermarktet, aufbaut und zeige nebenbei meine beste Umsatzstrategie. Das ist etwas, was ich öffentlich noch nie gezeigt habe, was viele aus der Entfernung kennen, aber Sie wissen ja, wenn man Funnel-Strategien sich anguckt, dann sieht man von außen nicht so unbedingt alles. Mhm. Und die Herbstoffensive, ich nenne diese Strategie die 100.000 Euro Smart-Verkaufsmethode, benutzt 5 psychologische Strategien, die jeder kennt, aber die Kombination ist der explosive Faktor dabei. Und es ist noch nicht wirklich viel rum. Ich habe es einigen Internet-Gurus unter der Hand im Vertrauen gezeigt. Und die Rückmeldung ist immer, eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist einfach dadurch, dass ich in dieser Strategie 5 Einzelstrategien, psychologische Strategien verbinde. Und eins, wenn wir über Marketing auch reden wollen heute, ich weiß ja nicht, wie Ihr Podcast
können wir gerne machen, ja?
Ja, kein fokussiert Problem. Ist.
Ja.
Ich habe ja vorhin schon was gesagt, ich glaube daran, dass 85, also die, wenn Sie fragen, was machen Fehler für Leute, die im Internet sich vermarkten wollen, Herr Lörch, dann sage ich, der Hauptfehler, die fokussieren sich auf die Technik. Da scheitern sowieso 98% dran. Und mein erster Punkt ist, suchen sich jemand, der die Technik für Sie macht. Deswegen in meinem Coaching-Programm machen wir die Technik für die Leute. Die kriegen fertige Vorlagen, auch jetzt in der Herbstoffensive. Sie kriegen fertigen Funnel, fertige E-Mail-Texte, alles fertig und können die auf Mausklick kopieren. Und brauchen nur noch eigene Texte und Bilder rein und sind am Start. Ready to go. Das heißt, das erste ist, ich muss an meinem Mindset arbeiten. 85% mindestens ist Mindset. Als der Ralf Schmitz zu mir kam, war er skeptisch. Er war auf einem Plateau angekommen, 100.000, 115.000 Jahresumsatz. Und als gelernter Dreher oder auch Reisekaufmann war das für ihn so in seiner Denkwelt die Grenze, das Limit, was einer machen kann. Und dann ist er 3 Tage durch einen Prozess gegangen. Er sagt immer dazu heute, der Lambert ist eine Maschine, wo sie 3 Tage, da ist das nicht mal ein Warmsingen hier dagegen, konstant an ihrem Mindset arbeiten, die Chance haben, sich in eine höhere Frequenz einzuspulen und lernen, wie man erfolgreich durchs Leben geht. Ich habe ein Buch geschrieben, Die Formel des Erfolgs. Da geht es darum, wie produziere ich freie Parkplätze. Das ist nämlich ein Prozess, den ich lernen kann. Deswegen heißt das die Formel des Erfolgs. Und was, also der erste Punkt ist, die meisten gehen verloren in der Technik. Muss mal gucken.
Ich hab's auch hier.
Hier ist das Buch, kann man das sehen?
Ja, kann man gut sehen, ja. B mal E ist A.
Genau, Bewusstsein, meine Energie erzeugt Realität, nämlich ihre. Jeder ist der Einspeisungspunkt für sein Leben. Und das kleine T steht, wie in meiner Physik, über für Time, für Zeit.
Time, genau.
Und da ist ein Kapitel auch über Quantenphysik drin, by the way. Diese Formel habe ich nicht erfunden, ich habe die in der Meditation auf Bali bekommen. Und als ich dieses Kapitel über Quantenphysik geschrieben habe, standen mir die Haare zu Berge, weil diese Art, diese Formel, die kennen Sie schon von anderer Seite. Albert Einstein sagt ja auch, er hat die Formel nicht selber entwickelt, er hat sie geträumt. Und als er aufgewacht ist, hat er sich leider nicht mehr an alles erinnert. Dieses Buch habe ich manifestiert, sind 656 Seiten im Original. Das Marketingbuch, was wir verschicken, hat 556 oder irgendwas. Habe ich in einem Monat geschrieben, 30 Tage, das geht gar nicht. Ich wollte es aber. Ich habe mir dieses Ding so visualisiert. Heute schreiben die ja alle so Marketingbüchlein, 80 bis 120 Seiten. Das sind 656 Seiten und nicht irgendwie 18 Punktschrift, das ist kleine Schrift und randvoll. Und ich habe das visualisiert für das Masterseminar 2016 Alte Oper Frankfurt. Ich wollte, dass es Ende Februar war, dieses Event da ist. Habe mich am 1. Januar 2016 in Hawaii in ein Hotel eingeschlossen, mit einem Flachbildschirm, meinem Computer, meinem Kopf. Und habe gesagt, Ende Januar ist das Ding fertig. Und ich habe nichts anderes gemacht als schreiben. Meine Freunde waren genervt auf Hawaii, haben gesagt, hier komm jetzt, wir wollen mal wieder zu Dukes gehen oder wo auch immer. Man da so abhängt, wenn man auf Hawaii ist und gute Freunde hat. Ich habe gesagt, nee, muss fertig werden. Am Anfang haben wir gesagt, Herr Kilian, 30 Seiten am Tag kriege ich hin. Und dann hatte ich 300 Seiten, war aber noch nicht mal bei der Hälfte. Und der Punkt ist, Erfolg folgt einem Prinzip. Und der weitere Fehler, den viele machen, ist, sie denken zu kompliziert. Weil sie von Leuten, die die Technik kennen und darüber ihren eigenen Erfolg gemacht haben, diese Technik beigebracht kriegen. Aber ich sage immer, ein Auto, sie wechseln auch nicht ihre Zündkerzen und spielen am Motor rum. Das ist völliger Schwachsinn. Ja, das ist ein Beruf. Und Beruf Webmaster oder Funnel Designer ist auch ein Beruf.
Ja.
Das ist ein ganz großer Fehler, den viele machen, dass die in diese Technikwelt eintauchen und dann können sich verabschieden, dass sie Unternehmer, Stratege, Überblick behalten. Das heißt, der nächste Punkt, Tipp, den ich gebe, ist, denken Sie einfach. Sie brauchen 2 Dinge, um Geld zu machen. Ein Angebot und Traffic, ein Besucher auf ihrer Webseite, in ihrem Funnel, was auch immer, auf ihrer Facebook-Profil. Und wenn wir zum Angebot gehen, da machen schon viele den Fehler, dass die Amis sagen, your offer sucks, dein Angebot stinkt, würden wir frei übersetzt sagen. Ich sage immer, die meisten machen Angebote nach dem Motto, ich bin Architekt, ich baue Häuser. Und hört sich lustig an, aber gehen Sie mal auf Webseiten von Webdesignern oder IT-Spezialisten oder Rechtsanwälten. Was steht da? Ich bin Rechtsanwalt, ich mache deine Firmengründung, ich mache dein Familienrecht. Werbeagenturen, genau das Gleiche. Wir sind Werbeagentur, wir machen ihr CI, ihre Visitenkarte, ihre Website. Ich bin Architekt, ich baue Häuser. Und das ist mein Tipp, wenn Sie was konkret mitnehmen wollen. Lerne den Unterschied zwischen Tatsachen und Nutzen und kommuniziere Nutzen. Ein Nutzen ist ein Ergebnis für den Kunden an gesteigerter Lebensqualität. Eine Tatsache, ein Fakt, ist ein Fakt über Ihr Produkt, aber es hilft Ihnen nicht damit zu werben, ich bin Architekt, ich baue Häuser, das weiß der Kunde, deswegen er kommt über das Suchwort Architekt. Wenn Sie sagen, ich bin Fotograf, hatten wir letztens ein Beispiel, dann können Sie sagen, ich mache Business-Fotografien. Ja, sexy, danach habe ich dich gesucht. Jetzt kann ich noch einen Preis und dann habe ich schon einen Preiskampf. Wenn Sie sagen als Fotograf, ich liebe zum Beispiel Frage-Headlines, ziehen Ihre Business-Bilder Kunden an, produzieren deine Business-Bilder Umsatz. Ja, dann spreche ich ein Ergebnis an, wofür der Kunde Geld ausgibt. Der Kunde kauft nicht das Produkt. Er kauft immer das Ergebnis, die Transformation, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Also erster Punkt, Angebot. Und in der Herbstoffensive arbeiten wir an Ihrem Angebot an 7 Punkten, sodass Sie nie wieder die gleichen Angebote machen. Sie machen 10-mal bessere Angebote, das heißt 10-mal mehr Konvertierungen und das heißt 10-mal mehr Umsatz. Was mache ich hier? Mach das Gleiche. Ich sage nicht, lerne Marketing, sondern mach 10-mal mehr Umsatz. Das sind Ergebnisse, das sind Nutzen.
Ja.
Das Zweite, was die meisten versauen, weil sie auch nicht um die Relevanz wissen, ist die Positionierung. Das ist etwas, was viele nicht verstehen, Sichtbarkeit. Heute werden Worte im Internet wie Widerhall geechoht, ohne dass man überhaupt weiß, was die Relevanz ist. Sichtbarkeit bringt Ihnen gar nichts, wenn Sie keine relevante Positionierung haben, wenn Sie nicht als Experte positioniert sind. Warum? Weil Kunden sich immer eine Frage stellen, bevor sie auch nur 1 Euro bei Ihnen lassen. Welche ist das? Die Frage, warum soll ich bei dir kaufen?
Das habe ich dafür.
Statt jede andere Alternative zu wählen, die sich mir bietet, einschließlich gar nichts zu tun. Das ist nämlich ein viel größerer Wettbewerb, als wir denken. Und die Antwort auf diese Frage ist Ihre Positionierung. Und wenn Sie sich fragen, was ist Positionierung, dann liegt die Antwort schon in dem Buch. Position zu beziehen im Markt. Eine Position, die an allen Mitbewerbern vorbeizieht. Und das ist etwas, was viele nicht verstehen. Positionierung heißt, Sie müssen sich für Ihre Zielgruppe, für Ihre Nische als der beste Experte Ihrer Art positionieren, sonst haben Sie keine Chance. Ich meine, Sie kennen doch die Werbung, ne? Wo der Mann mit der Frau im Fernseher sitzt und sagt, für mich den zweitbesten Wein und für meine Frau den zweitbesten Fisch. Ja, so kauft keiner ein. Ich meine, wenn Sie einen Anzug oder ein Auto kaufen oder sonst irgendwas, Sie suchen für sich die beste Alternative. Und der Kunde fragt sich immer, bist du der beste Experte für mein Budget hier und jetzt? Und Positionierung heißt Beziehung. Und Beziehung heißt Sog-Marketing. Das heißt, wir müssen, bevor wir rausgehen und Sichtbarkeit schreien, uns überlegen, wer will ich sein für wen? Und jetzt habe ich schon die wichtigste und tiefste Frage genannt, die Sie im Marketing jemals beantworten werden. Und wenn Sie dieses erste Mal hören, dann hören Sie nicht mal 1% der Tiefe dieser Frage. Wer will ich sein für wen? Ja. Wer will ich sein, ist schon der erste Satz, der viele überfordert. Weil viele rennen hin und sagen, Herr Lambert, sag mir irgendwas, wo ich mit Geld verdienen kann. Ich mache das dann und über Nacht bin ich Millionär. So ist das Leben nicht gebaut. Ein Unternehmen wird gefüttert von der Energie der Unternehmerin, des Unternehmers. Und das heißt, Ihr Unternehmen zu positionieren nach Ihrem Lebenszweck. Wer will ich sein? Lebenszweck hatten wir vorhin. Das ist der zweite Erfolgsschlüssel. Und deswegen in meinem Coaching-Programm lernen Sie, Ihren Lebenszweck zu identifizieren. Und das ist oft, als wenn der Korken von der Sektflasche fliegt. Das verändert alles. Ich meine, wenn Sie überlegen, Ihre 24 Stunden, wie viele Tage Sie auch immer wirken beruflich, die Frage ist doch immer, wie entscheide ich mich? Ihr Leben ist die Summe der von Ihnen getroffenen Entscheidungen. Mit wem umgebe ich mich? Welche Fragen stelle ich hier im Interview? Was mache ich? Was für Ziele setze ich mir? Gehe ich an den Start? Bin ich diszipliniert? Bin ich nachlässig und faul? Habe ich Hingabe zum Detail? Es sind Millionen von Entscheidungen, die wir im Laufe eines Monats treffen. Unser ganzes Leben ist die Summe der von uns getroffenen Entscheidungen. Und die meisten treffen diese Entscheidung, um nicht zu verlieren, weil sie gar nicht wissen, ja, wo sie hinwollen. Was meine ich damit? Wenn Sie Ihren Lebenszweck nicht kennen, wissen Sie nicht, warum Sie auf der Erde sind. Wenn Sie Ihren Lebenszweck kennen und Sie gehen auf die Bühne vor 1.000 Leuten, vor 10.000, sind Sie unangreifbar, weil Sie haben Ihre Botschaft direkt im Herzen. Und das ist das, was alles verändert. Positionierung, aber richtig. Und in der Herbstoffensive habe ich einen Prozess. Ich habe heute nochmal die Charts finalisiert und die einzelnen Schritte. Das ist so genial. Und das macht Spaß, wenn man merkt, dass Marketing Sinn macht, dass man die Kunden mehr erreicht, dass der Kunde sich angesprochen fühlt. Und das dritte, der dritte Fehler, den viele machen, sie machen einmal ein Schuss, null Treffer-Aktion, nenne ich das. Wenn wir, und das ist eine Strategie, die in meiner Smart-Methode verwendet ist, ein Launch nach Jeff Walker. Jeff Walker ist jemand, der in den End-90er Jahren ins Internet gestolpert ist als Home-Daddy. Seine Frau hat gearbeitet, er war zu Hause. Und er hat sich gefragt, was soll ich machen? Und hat dann irgendwie rumgebastelt und hat mit E-Mails Werbung gemacht. Und hat ein System entwickelt, Product Launch. Kennen ja die meisten heute Launch. Ein Buch sollte man sich kaufen, wenn man irgendwas selbstständiger Unternehmer ist. Gibt's auch auf Deutsch. Von Jeff Walker, bitte. Und er sagt, wenn Sie ihm zuhören, nach 2,5 Jahrzehnten, wo er dieses Ding da so optimiert hat, dass seine Kunden, ich weiß es nicht, ich glaube eine Milliarde Umsatz gemacht haben mit Launches und er Hunderte von Millionen, sagt er, das wichtigste Wort ist Sequenz. Und ich trainiere seit 2 Jahrzehnten etwas, nenne ich Sequenzmarketing. Ich freue mich immer, wenn ich meine Sätze, die ich vor drei Jahrzehnten mal losgestoßen habe, heute geechert finde im Markt von, Sie wissen, 26-Jährigen mit 20 Jahren Berufserfahrung, na, die Ihnen beibringen, wie Sie eine Million über Nacht machen. Und ein Satz, den Sie sicherlich kennen, gehen Sie mal davon aus, dass ein Neukunde 7 bis 9 Kontakte braucht mit Ihnen, Ihrem Angebot, bevor er kauft. Mhm. Ich sage das noch ein bisschen anders. 7 bis 9 Kontakte mit Ihnen, Ihrem Angebot, Ihrem Business, bevor er genug Vertrauen aufbaut, dass er überhaupt über eine Kaufentscheidung nachdenkt. Und Sequenzmarketing ist etwas, was viele in der Macht unterschätzen. Also, das sind vielleicht 3 schnelle Learnings, die man hier über den Äther mal schießen kann. Ja. Mhm.
Es gibt natürlich ja noch, ich habe mal gerade auf die Schnelle geguckt, das andere Buch habe ich oben in meinem Sessel liegen, noch ein weiteres Buch von Ihnen, was ich auch, ich sag mal, Sie sehen hier, da habe ich mir meine Notizen reingemacht. Ja. Das ist so, das liegt nämlich hier bei mir an meinem Arbeitstisch, weil ich da immer wieder mal reingucke und mich inspirieren lasse. Das andere Buch, was Sie da eben empfohlen haben, das lese ich jetzt mittlerweile zum dritten Mal. Und interessanterweise kriege ich immer wieder neue Inspirationen.
Welches? Diesen schenken wir? Ja, ja. Haben Sie die Originalausgabe?
Ich habe 3 Stück davon mittlerweile.
Haben Sie das dicker?
Nee, es ist etwas dünner.
Gibt es das noch?
Ich lasse Ihnen die Originalausgabe mal beiden zukommen. Ja, oh. Braucht dann aber von Ihnen, Herr Lörch, die Anschrift. Am besten an meine Frau Kleine, die
ich leite das
Sekretärin
an
schicken.
Gebe ich hier meinem Kollegen und der schickt das dann an die Sekretärin.
Ja. Sehr gut. Ja, und was ist Ihre Haupterkenntnis aus dem Buch Die Formel des Erfolgs? Wir verschenken das ja im Moment. Da könnten wir auch einen Link noch drunter machen. Zahlen die Leute nur Porto und Verpackung. Ich habe gesagt, ich verschenke 1 Million Bücher davon, um mitzuhelfen, das Bewusstsein in dieser Zeit zu transformieren.
Können wir gerne machen.
Ja. Weil die meisten sehen, Dankeschön, die meisten sehen sich immer noch als Opfer der Umstände und nicht wirklich als Schöpfer. Und die Zeit fordert natürlich heraus, in die Schöpferrolle zu gehen. Deswegen versagen die Regierungen auch weltweit, weil die Macht geht zurück zum Individuum. Habe ich vor 10 Jahren, glaube ich, angefangen, diesen Satz rauszuposaunen.
Wenn ich das zusammenfassen soll, in einem ganz kurzen Satz, die Haupterkenntnis ist einfach, dass man in Lösungen denkt und was Sie ja von anfangs eben gesagt haben, den Fokus eben auf die Lösung produziert und eben nicht auf das Problem.
Naja, beginne mit dem Ende im Kopf, sage ich immer. Parkplatz ist frei oder besetzt, weil man sich den vorstellt, frei oder besetzt. Und Hermann Hesse hat ein wunderbares Buch geschrieben im hohen Alter, Siddhartha. Da geht's um den geistig Suchenden. Siddhartha der als junger Mann bei seinem Vater als Religionslehrer lernt, aber die Erleuchtung nicht findet und er will sich nicht mit Mittelmaß zufrieden geben und er sagt, ich gehe raus in die Welt, Vater. Und sein Vater sagt, ich möchte, dass du hier bleibst. Und Siddhartha sagt, ich möchte die Erleuchtung finden, ich möchte in die Welt gehen. Und sein Vater fragt ihn, wirst du gegen das Wort deines Vaters handeln? Und er sagt, ich werde immer das tun, was mein Vater mir sagt. Und dann stellt er sich in den Hof des Hauses und steht die ganze Nacht dort. Mit hoch erhobenem Haupt steht dort geschrieben. Und sein Vater kommt jede Stunde raus und sieht die schlanke Gestalt seines Sohnes hoch aufgerichtet gegen die Scheibe des Vollmonds. Und er kriegt immer mehr Angst, weil er weiß, dass er seinen Sohn verliert. Und am nächsten Morgen steht der Sohn immer noch da und hat zittrige Knie. Und sein Vater fragt ihn, wirst du für immer hier stehen? Und der Siddhartha sagt, ich werde hier so lange stehen, bis du mir sagst, dass ich rausgehen soll in der Welt. Und sein Vater hat verstanden, hat seinen Sohn verloren und sagt, geh raus in die Welt, such die Erleuchtung, bring sie zu ihm. Siddhartha ist die Suche nach Spiritualität. Erfolg ist Spiritualität. Spiritualität ist nicht auf der Decke sitzen, die Miete nicht zahlen zu können und sich heilig zu fühlen. Spiritualität, ich habe in diesem Leben das Privileg, dass ich viele heilige Plätze, an denen ich einst auch gewirkt habe, in anderen Leben besuchen durfte. Und zwar in voller Bewusstheit und Verbindung mit der geistigen Welt. Und das sind Orte wie Tempel in Indien, Ladakh, der höchste Bereich von Indien. In einem Kloster, wo ich erfahren habe, dass dort ein Buch ist, was ich mal geschrieben habe in einem anderen Leben. Das ist der Winterpalast von Dalai Lama, wo ich war damals mit einem Medium. Und ich bin kein Kirchengänger, aber irgendwann wurde ich einfach geführt in diesen Tempel, ist wunderschön angelegt. Und habe mich da niedergelassen. Und dann kam das Medium zufällig, natürlich nicht. Und die Gruppe, und dann kam Tara, eine indische Göttin, durch. Sie entspricht ungefähr der Energie von Mutter Maria bei uns in der Kultur. Und sagte, willkommen, Wanderer durch die Zeit. So viele Leben war es die tiefste Sehnsucht, deiner Seele heimzukehren, in die Berge, Tibet. Aber die Energie, sie residiert nicht mehr dort. Sie hat sich zurückgezogen in die Berge. Schneebedeckte Gipfel. Tibet. Das heiligste Land dieser Erde. So heilig, dass keines Menschenverstand jemals umfassen kann, was diesem Land im Moment geschieht. Oder Abu Simbel, der Tempel in Ägypten, oder die große Pyramide, die 3 Stunden abgeschlossen war und wir dort in der Königskammer eine Einweihung von Metadron erhalten haben. Und ich habe das Privileg, dass ich über viele andere Menschen leben, die ich gelebt habe, Bescheid weiß. Für die meisten Menschen ist das Leben ein Überleben. Aber egal, an welcher Stätte ich war, und da waren die schrägsten Tempel, ich denke gerade an einen Tempel in einem Wald von Kali, auch eine indische Göttin, die vielleicht sogar Erzengel Michael-Energie entspricht. Die Energie hatte immer nur eine Botschaft. Und zwar, egal vor wie vielen Tempeln du auch immer kniest, vergesse niemals, du kniest immer vor dir selbst. Und das ist das, was wir kollektiv jetzt gerade verstehen, dass wir Verantwortung haben. Und dass wenn wir in die Opferrolle, wenn wir Hass, wenn wir Trennung senden, die Mächtigen stärken. Und leider sind die dunklen Mächte immer noch an der Macht im Moment. Kämpft das Licht mit der Dunkelheit. Und zu verstehen, dass es darum geht, unser Herz zu öffnen und unsere Schöpfungsrolle einzunehmen. Und aktiv in dieser Zeit zu gehen. Die Systeme der Regierungen werden immer mehr versagen. Wir haben eine Explosion von Bewusstsein im Moment. Parkinson-Krebs wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren heilbar sein. Ende der Durchsage. Der Alterungsprozess ist dabei, umgekehrt zu werden. Ich weiß noch, vor 25 Jahren mag es sein, bin ich zu einem Medium noch gegangen und habe die Verbindung zu Erzengel Michael, die Energie, die mich begleitet. Jeder Mensch hat ja eine Engelenergie. Mhm. Viele haben Nahtoderfahrungen. Ich hatte als junger Mann einen Unfall, wo ich eigentlich hätte tot sein müssen. Und habe dann hinterher dieses Channeling gehabt. Und ich meine, wenn wir über Erfolg reden, es fängt natürlich bei den Worten an. Und versuchen ist für mich natürlich wie für jeden Erfolgsmenschen ein Unwort. Ja. Das Medium kannte mich nicht, kannte meine Denker, meine Arbeit auch nicht. Ich hatte damals mein Unternehmen, mein erstes schon gegründet. Und Erzengel Michael sprach mit, hat mir geantwortet auf eine Frage, die ich gestellt habe. Ich war damals so ehrfürchtig, dass ich mich kaum getraut habe zu atmen in dieser Energie. Und dann sagt er, versuch doch einmal dies oder jenes. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und dann gab es mir so einen Stich, weil versuchen ist für mich eben ein Unwort. Und dann hielt dieses Medium die Stimme inne, Erzengel Michael, und sagte in meinen inneren Stich, oder wie soll ich mich formulieren, da ich doch weiß, dass du dieses Wort nicht liebst. Da habe ich einen endgültigen Schock gekriegt, habe gedacht, guck da einmal in meinen Gehirnkastel oder was, werde ich jetzt bekloppt oder was. Und dann hielt das Medium wieder inne und Erzengel Michael hat eine ähnliche Humor wie ich und sagte, es ist schon erstaunlich, wie sehr wir beide verbunden sind, nicht wahr? Und wenn man das über Jahre und Jahrzehnte erlebt, die Verbindung mit der anderen Seite, dann muss man nicht glauben, Reinkarnation als Konzept, sondern man lebt von da. Und das ist das, was in unserer Zeit, die eine besondere Zeit ist, wichtig ist, dass wir wieder den Kopf nach oben und die Füße auf den Boden stellen. Ne, in unserer Zeit, wie hat der Dalai Lama mal gesagt, der wundert sich, die Menschen geben ihre Gesundheit, um Sachen zusammenzuraffen, die nicht wirklich wichtig sind, um dann, wenn sie ihre Millionen haben, die Gesundheit wieder versuchen zu reparieren. Steve Jobs hat gesagt, dem ist das nicht so ganz gelungen. Und das ist das, was ich eigentlich mache, Herr Lörch, die Leute, bevor sie in die nächste Krise kommen, bewusst zu machen und ihnen zu helfen, mal anders auf ihr Leben zu gucken, auch ganzheitlich. Mhm.
Sind die bereit dazu, den Weg zu gehen? Ich kann mir gut vorstellen, also was Sie jetzt erzählt haben in der Zeit, dass da nicht jeder dazu bereit ist.
Natürlich nicht. Vor 20 Jahren sind die Leute scharenweise, wenn sie nur Spiritualität gerufen haben oder Chakra, sind die weggelaufen. Ja. Aber daran sehen Sie, das Erdfeld, das kollektive Feld der Menschheit hat sich erhöht. Und zwar massiv seit 1986. Und ich bin nicht durch Zufall auf Hawaii, da treffen sich viele spirituelle Lehrer, Heiler, Leader dieser Zeit. Die wissen, was die Bedeutung dieser Zeit ist und worum es geht. Und heute ist jeder offen für das Thema Spiritualität, kann man wirklich sagen. Viele haben natürlich auch Ressentiments, Ängste, weil sie durch Scharlatane auch nicht unbedingt nur in diesem Leben in falsche Richtung geleitet wurden oder was auch immer, oder auch ihr Leben dafür, dass sie ihre Spiritualität gelebt haben, eingebüßt haben. Aber es ist meine Art, Leute, die noch niemals meditiert haben, zum Beispiel, dahin zu bringen, dass sie erfahren, die Einheit auch verstehen in ihrer inneren Wahrnehmung, was das heißt. Wir sind alle eins. Und dieses innere Wachstum führt dazu, dass wir unsere kollektive Erfahrung verändern. Meine Frage ist eigentlich nicht, Herr Lörch, ist jemand bereit, sondern meine Frage ist, bin ich bereit? Und wenn jemand zu mir kommt, Sie kennen ja den Satz, if the student is ready, the teacher will appear and the teacher is here. Also es ist keine Überheblichkeit, sondern viel Demut. Ich sage immer, alle Flüsse speisen den Ozean. Und ich frage mich manchmal, wie konnte meine Seele auf die Idee kommen, sich nach Deutschland zu inkarnieren? Wenn man aus dem Ausland nach Deutschland guckt, sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich mache meine Arbeit hier sehr bewusst. Und das ist schon vielen so gegangen, die vorher noch nie was gehört haben von Chakren oder Meditation, die dann plötzlich einen anderen Weg gehen.
Ja, kann ich eigentlich aus eigener Erfahrung, sage ich einfach mal so.
Ja, gerade wenn man solche Nahtoderlebnisse hatte, denkt man grundsätzlich auch ganz anders, ja. Also ich bin ja 88 knapp dem Tod entronnen auf dem Flugzeugunglück in Ramstein, ja. Oh. Bin da wirklich 2 Minuten, bevor dieses Flugzeug in die Menschenmenge gedonnert ist, ja, bin ich mit den Leuten, wo ich vorher da war, weg, weil wir nicht in Stau kommen wollten, ja. Und habe das quasi gesehen von dem Ort aus, wo diese Flieger gestartet sind. Ja? Mhm. Und das war ein Gefühl, muss ich sagen. Also ich bin jetzt im Nachhinein nicht davon traumatisiert, ja. Aber ich hatte so ein Gefühl, wie wenn mich ein Engel weggetragen hätte. Ich kann jetzt aber nicht behaupten, ich hätte eine Engelserfahrung gehabt. Ja? Also das wäre, glaube ich, so wie Sie jetzt sagen, Erzengel Michael und so weiter. Also ich hätte den jetzt nicht benennen können. Ja?
Aber Sie wissen, dass eine Kraft Sie motiviert hat, da wegzugehen. Und das ist das, was die Kinder noch mehr fühlen und sehen und wahrnehmen, die Verbindung zur anderen Seite. Und wir Erwachsene sind natürlich sehr auf die physische Ebene polarisiert. Und darum leben wir am Leben oft vorbei. Mein ältester Bruder ist vor 2 Jahren während der Krönchenzeit auf die andere Seite gegangen. Der war allerdings sein Leben lang körperlich herausgefordert, hatte 18 Jahre Dialyse und ich weiß nicht, 2,5, 3 Jahrzehnte Ersatzniere. Das ist ein Leben, was man keinem wünscht.
Ja.
Und ist dann auch dort Mutterseelen, ist kriminell, was die diese Kreise, die diese weltweite Übung da über uns gezogen haben, was die machen, wie viele Leute da einsam im Krankenhaus, nicht mal seine Frau konnte noch zu ihm, erst die letzte Woche elend krepiert wie ein Tier im Krankenhaus, wegen diesem Schwachsinn da. Und hatte 3 Notoperationen noch, aber es ist generell so, die Frage ist nicht, ob wir sterben. Die Frage ist, ob wir leben. Ich fange oft meine Vorträge an, indem ich sage, irgendwann werden sie ausatmen und nie wieder einatmen in diesem Körper. Wir verdrängen das. Unsere Kultur ist so, alles ist reparierbar und ersetzbar und so weiter, ist es aber nicht. Ne, hat Steve Jobs geschrieben auf seinem letzten Bett. Man kann alles ein anderes Auto, man kann alles delegieren, aber die Krankheit kann kein anderer tragen.
Ja.
Und so in dieser Erfahrung, Herr Lörch, die Sie gemacht haben, ist natürlich auch die Frage dann, wer bin ich, woher komme ich, warum lebe ich weiter?
Mhm.
Na, das ist natürlich eine traumatische Erfahrung.
Aber auf die Frage habe ich keine Antwort gefunden bisher, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, die Antwort ist auch nur eine, die nicht zum menschlichen Verstand kommt, sondern zu unserem Herzen, wenn ich das mal so formulieren kann. Das ist halt das, was ich Menschen in der Meditation erfahrbar mache, die innere Welt. Meditation ist ja, hat jemand mal gesagt, für die Seele, was Atmen für den Körper ist. Und ich sage gerne, ab einer bestimmten Stufe kommen Sie ohne Meditation nicht weiter. Und das ist, ich meine, wenn ich kenne Sie jetzt nicht, Sie sagen, Sie haben 2 Kinder, Sie leben, alles ist sortiert, das Auto steht da, wo es geparkt ist, der Strom fließt noch,
ja.
Ne? Und alles ist scheinbar sicher. Und dann gibt's Familien, da fährt der Vater mit den 2 Kindern vor, die Mutter nach oder was auch immer, und Vater mit den 2 Kindern kommt nie wieder zurück, und dann merkt man plötzlich, das Leben ist verletzlich, es ist wertvoll, es ist nicht sicher. Und es geht nicht darum, Angst zu machen, sondern es geht darum, für mich Leute aufzuwecken und zu sagen, wenn wir uns jeden Moment bewusst machen, dass der Tod sicher ist, dann wertschätzen wir mehr jeden Moment. Es gibt so Lügen, ne? So kulturelle Lügen. Ja, meine Oma, mein Onkel ist gestorben, meine Tante, ich hätte so gerne noch mit der gesprochen. Das ist für mich eine Lüge, sonst hätte man es doch gemacht.
Ja.
Und ich bin jemand, der sehr präsent ist, sehr im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn mir jemand etwas erzählt, was er gerne machen möchte, dann frage ich mich, wen er beeindrucken will. Weil wenn er es gerne machen möchte, dann tut er es doch.
So lass du, genau, ja.
Na, und in dem Sommercamp, wo der Herr Kilian auch gerade von gesprochen hat, da trainiere ich halt, was Commitment ist. Commitment heißt, mein Wort zu ehren. Und mein Wort zu ehren bedeutet, mich als Schöpfer zu ehren. Wenn ich sage, ich programmiere einen Parkplatz, viele machen das als Witzübung. Aber die Telepathieübung bringt das tatsächlich in dieses Schockerlebnis, welche Macht wir wirklich haben. Und dann kommt ein anderes Wort, nämlich Verantwortung. Und das ist das, was ich mache, Leute bewusst zu machen und zu sagen, ja, passives Einkommen. Und dann, ich meine, die Leute trifft man 2-3 Jahre in Hawaii auf dem Golfplatz und dann haben die wieder ein neues Business, weil wir Menschen sind nicht dazu gemacht, rumzusitzen und unser Geld zu zählen. Das hat schon bei Daniel Duck noch nicht geholfen. Also hat ihn unglücklich gemacht. Disney ist ja auch eine interessante Geschichte. Ne? Der ist 9-mal Konkurs gegangen auf dem Weg zu seinem Unternehmenserfolg.
Das stimmt. Also der hat viele, viele Türen einrennen müssen, bis da irgendwas passiert ist. Auch sein Park, sein Assa Park war ja, stand ja immer auf der Kippe, ja, ob der überhaupt realisiert wird.
Ja, ja, und als das wirklich ein Erfolg war, war er gestorben. Und ein junger Journalist stand neben seinem Bruder und sagte, wenn das der alte Disney doch noch hätte sehen können. Und sein Bruder sagte, junger Mann, Sie wissen nicht, wie die Welt funktioniert. Wir können es erleben, weil mein Bruder es lange vor uns gesehen hat. Ja. Diese visionäre Kraft, das ist das, was wir unseren Kindern beibringen sollten. Mhm. Und auch die Wertschätzung füreinander, für die Natur, für das Leben. Mhm. Heute ist so eine Konsumidee entstanden. Alles ist ersetzbar. Es ist eine wahnsinnige Arroganz und Überheblichkeit und Dummheit gleichzeitig, dass wir immer noch unsere Fortbewegungsmittel mit fossilen, das heißt verrotteten Tierteilen befeuern. Ich meine, Tesla hat schon gesagt, das kann nicht lang. Wir bohren mittlerweile 8 Kilometer tief in den Ozean, um das Zeug daraus zu holen. Mhm. So stumpf sind wir als kollektives Bewusstsein. Und ich meine, wir werden natürlich im Moment auf hohem Niveau verhöhnepüpelt mit von wegen Energiepreisen und dieses ganze Programm, was da läuft, das muss jeder für sich sortieren. Es gibt eine Stelle in unserem Herzen, da können wir die Wahrheit spüren. Und darum geht es, Entscheidungen für sich selbst zu treffen, für sein eigenes Leben. Na, hinter denen. Und es werden in den nächsten Jahren werden ganz viele Strukturen neu erschaffen, so wie das mit den Kryptowährungen jetzt passiert. Alles Alte wird zusammenbrechen und neu entstehen. Und da wird genauso wie YouTube innerhalb von einem Jahr explodiert war damals, ne? 2005 gegründet, 2006 für 1,6 Milliarden an Google und dann hochgeschossen. Facebook genauso. Gab es ja an, ich meine, Google ist 2003, glaube ich, an den Markt gegangen. Damals gab es noch komische Werbung mit so einem Hund, der alles geholt hat, was man ihm gesagt hat. Vielleicht erinnern sich ja Leute. Ja. Und 2003, war Internet noch nicht, war gar nichts. Keiner wusste, was soll ich damit machen. Wir haben das auch trainiert, aber wir wussten selber nicht, wofür das irgendwie nützlich sein soll. Und wir schreiben das Jahr 2022. Heute kann sich keiner Mensch mehr vorstellen, ohne das Internet zu leben. Ja,
ja. Also ich habe damals im IT-Bereich ja gearbeitet, bevor ich in die Finanzbranche bin. Und da kam einer rein, kann ich mich noch daran erinnern, hat gesagt, hey, es gibt eine neue Suchmaschine, die heißt Gockel oder so ähnlich, ja. Und wir hatten damals Alta Vista oder wie die heißt als Suchmaschine, ja. Und dann kam der rein und sagte, Mensch, da habe ich gesagt, ja, da ist ja nur eine weiße Seite und ein Suchfeld und so komische Buchstaben, ja. Und was soll das da bringen und so, ja. Also das war der Wahnsinn. Wir hatten damals noch eine 2-Megabit-Standleitung für die ganze Firma da, ja. Das waren 3000 Mitarbeiter und das war im öffentlichen Dienst, ja. Wahnsinn. Und heute mit 2 Megabit, ja, ich habe jetzt Glasfaser, ja, also geht gar nichts mehr, ja. Also
das ja, hallo, ich komme ja aus der Technik, wie ich erzählt habe. Ja. Und wenn wir Zoom machen, von Hawaii nach Deutschland, nach Indien, nach Bali, was weiß ich nicht. Wir machen uns ja gar nicht bewusst, was da passiert weltweit. Was da für Systeme am Start sind, das zu ermöglichen. Dass ich jetzt sehe 1:1, wie ihre Augen blinken. Mhm. Ja, und Zoom ist natürlich auch eine ganz wunderbare Software.
Ja. Ja, ja das ich. Die Technik, ich habe ja diese Netzwerkinfrastrukturlösung verkauft, ja. Cisco Systems und was alles da hinten dranhängt. Ja. Und ich weiß noch, wie das am Anfang schwierig war, da gab es noch gar kein Cisco. Dann kam irgendwann mal Cisco und hat dann quasi das Internet war ja Cisco, bis dann die Chinesen kamen und haben das quasi übernommen. Also das hat sich schon ganz gewaltig entwickelt und es wird sich noch weiterentwickeln. Und wie Sie gesagt haben, die Sachen, die es heute gibt, das wird sich alles, das wird alles disruptiv sein irgendwann, ja.
Ja, das ist eine gewaltige. Also ich weiß, ich habe als Student, haben wir uns damals mit 10 Leuten zusammengetan, haben uns damals den ersten Apple gekauft, haben den zerlegt und da gab es in Berlin eine Firma, da konnte man die Ersatzteile kaufen. Da haben wir dann die Teile gekauft und haben dann daraus 10 Kopien gemacht, die das Betriebssystem und alles, das konnte man auch so schön kopieren. Und dann meine ersten Berufsjahre, ich habe bei der Schmiede der deutschen Industrie bei Klöckner Humboldt-Deuss in Köln, Nachfolgefirma von Otto, angefangen, habe dort eine Abteilung aufgebaut für numerische Simulation, also praktisch Crash-Systeme im Computer. Und wir hatten damals ein riesen Computersystem, mehrere Räume voll. Das ist heute, die Leistung eines iPhones tut das 3-mal übersteigen.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Ja, wir sind mittlerweile ja schon sehr, sehr lange dran. Können wir mindestens 3 Podcast-Folgen daraus machen.
Das können wir auch auf 2 aufteilen, den Podcast. Aber jedenfalls war das ein sehr interessantes Gespräch, ein unerwartetes Gespräch von meiner Seite aus. Ich hätte nicht erwartet, dass das so eine Wendung nimmt und dass ich hier so erzähle aus meinem innersten Erfahrungswert, ja. Aber das hat auch, denke ich mal, was mit Ihnen zu tun. Wenn Sie nicht so wären, wie Sie sind, hätte ich das nicht erzählt. Ja,
Ja, das ist meine Inspiration, Menschen zu öffnen. Der Herr Kilian weiß es ja. Bei mir gibt es immer Facebook-Gruppen, wo jeder sich zeigen kann. Und Ohana, das hawaiianische Wort für Familie, ist mir heilig. Und das heißt, mit Wertschätzung, Liebe und Respekt wird gegenseitig umgegangen und nicht, indem wir uns auf der Einbahnstraße 400 Meter zurückdrücken. Und ich nenne das auch hawaiianisches Marketing. Der Herr Kilian hatte ja vorhin das rote Buch da. Das geht eben um hawaiianisches Marketing, nenne ich das Partnermarketing. Mhm. Und für mich, Herr Lörch, geht es darum, für mich sind Menschen interessant, die für sich selber denken. Und das ist eine Kunst, die wir von unseren Kindern lernen können. Es gibt Studien, die zeigen, Kinder mit 3, 4 Jahren, 92% werden überdurchschnittlich kreativ, optimistisch, lebensfähig getestet. 92%. Die gleichen Kinder, die gleichen Individuen mit 7 Jahren, was schätzen Sie, wie viel sind noch überdurchschnittlich kreativ, optimistisch?
Wenige.
Wie viel?
4%.
Ja. 4%. Und was ist passiert? Unsere Erziehung, unsere Schulbildung, Verbildung. Na, das ist ein Zeichen unserer Gesellschaft. Und dieses, was sind wir? Ich sage immer, ich habe so saloppe Sprüche. Ich frage die Leute, sind sie ein Fleischklops oder sind sie ein menschliches Wesen? Und ein menschliches Wesen muss ich als erstes fragen, wer bin ich und was will ich? Die meisten können sich die Frage nicht stellen, weil wir fremdgesteuert sind. Wir wollen immer pleasen. Wir wollen beweisen, dass wir gut genug sind. Ne, wenn es ist auch ein Problem im Marketing. Ich sage immer, mach aus deinem Marketing ein Spiel. Mach es lustig. Ich habe immer neue Sachen erfunden, verrückte Sachen. Und wenn Sie zum Beispiel hingehen und nehmen sich mal 1000 Zahnarztpraxen, Sie wissen bei der ersten, wie die 1000ste aussieht. Nehmen Sie 1000 Bäckereien, die sehen alle gleich aus. Ja. Als Hugendubel damals anfing, ein Erlebnisbuchkaufhaus zu machen, sind die klassischen Buchgeschäfte reihenweise pleite gegangen. Mhm. Warum? Weil plötzlich jemand Marketing gemacht hat. Und das ist Marketing. Marketing heißt, mich auf eine spezielle Zielgruppe zu fokussieren. Ja, wenn Sie mich fragen, für wen bin ich der richtige Coach, Sie merken es jetzt, für Leute, die offen sind, für eigenes Denken, für Veränderung, für Transformation, aber auch für Verantwortung. Ne, die sagen, ich will irgendeinen Prozess lernen, den ich dann als Soldat, als Soldatin nachverfolge, ohne zu wissen, was ich eigentlich mache. Das interessiert mich nicht. Ich mache ungewöhnliche Dinge. Wir machen verrückte Dinge, wo wir Sachen anders machen als alle anderen. Und das ist das, was für mich Leben bedeutet. Meine Tochter ist jetzt 15 Jahre. Die ist auf Ibiza, lebt auf Ibiza mit ihrer Mutter. Mhm. Und Ibiza ist ja auch so ein bestimmter kultureller, ist ja von den Hippies damals besetzt worden, kann man sagen. Ne? Und da ist, ich weiß nicht, ob Sie Ibiza kennen, ich bin dadurch das erste Mal hingekommen, ist eigentlich für mich noch angenehmer als Mallorca. Ich meine, wenn man Hawaii versaut ist, ist es sowieso schwierig, da noch drin zu fassen. Für mich ist die Frage, welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Ne, was Geld verdienen. Die meisten rennen in ihr Business und haben Angst. Ne, kriege ich genug Kunden, kriege ich noch Geld? Und das ist eben der Ansatz, dass man anfängt, innere Stärke zu entwickeln. Und das ist für mich berührend, Herr Kilian, zu sehen, was im Sommercamp passiert ist mit jedem, der anfängt, seine innere Welt zu erobern. Und das nächste ist, die Angst vor Geld abzulegen, zu transformieren. Geld als Spiel zu sehen. Früher haben wir Monopoly gespielt, haben gesagt, hier, ich bin der Kaufmann, ich nehme die Äpfel, die Kugeln sind die Äpfel und du gibst mir jetzt deinen 1.000-Euro-Schein, wenn wir heute sagen. Monopoly hat ja auch die Währung wahrscheinlich gewechselt, habe schon lange nicht mehr gespielt.
Keine Ahnung, ich müsste mal nachgucken. Ja.
Okay. Ja.
Gut.
Vielen Dank. Mal, wir sind langsam rund, sonst komme ich nicht mehr heute in mein Bett.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lambert. Das war wirklich sehr spannend und sehr interessant. Zumal ich Sie vorher persönlich noch nicht kannte, war das eine ziemlich interessante Erfahrung. Ja, und von der Denkweise her ist es gar nicht mal so anders, wie ich auch denke und auch viele Erfahrungen gemacht habe. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Und ich bin auch am Dienstag dabei.
Du bist bei der Herbstoffensive dabei.
Ich bin bei der Herbstoffensive dabei. Ich habe mich angemeldet.
Okay, dann werden Sie mich ja noch näher kennenlernen, meine Arbeit. Also vielleicht als Abschluss, also was können wir Ihren Zuhörern anbieten? Erstens, mein Buch, Die Formel des Erfolgs, wird verschenkt. Mach mal erstmal was gratis. Ja. Ne, zahlt man Port und Verpackung, ist natürlich, wenn Sie im Ausland leben, dann müssen wir einen Kurier schicken vielleicht, ne, dann ist es ein bisschen teurer, weiß nicht so genau, Schweiz und so. In Deutschland sind es, glaube ich, 7,50 Euro. Mhm. Und dieses Buch ist mein Lebenswerk. Da ist das, was ich seit 22 Jahren trainiere, und ich habe Teilnehmer, die Ergebnisse produzieren, reihenweise, wo ich selber mit offenem Mund daneben stehe. Der Edgar Itt kam mal zu mir, als ich 99 angefangen habe. Edgar Itt ist ja ein ehemaliger Olympia-Athlet, Olympiamedaillengewinner, gehörte mal zu den 5 schnellsten Männern auf diesem Planeten, und er sagte, ich glaube, über 15 Jahre, schreib dein Zeug mal auf, das ist besser als The Secret. Kann ich nicht bewerten, weil ich The Secret nicht kenne, aber im Jahr 2016 habe ich es dann wahrgemacht. Also ist das eine. Das zweite ist die Herbstoffensive. Wenn Sie Interesse haben, Marketing auf eine andere Art und Weise lustig, spielerisch und freudvoll vielleicht mal zu erleben. Dort gehen wir von A wie Angebot bis Z auf ziemlich viel Kohle, also Konvertierung. Was anderes fiel mir jetzt nicht ein zu Z.
Passt doch.
Durch alles durch, von Positionierung, wie Sie ein Angebot erstellen, dass Ihre Kunden Ihnen aus den Händen reißen, wie Sie Sequenzmarketing machen, warum das so wichtig ist. Und das Dritte, wer halt ernst machen will, das Masterseminar ist ein lebensveränderndes Event. So wie ich mich kenne, werde ich in der Herbstoffensive da auch nochmal ein besonderes Angebot machen. Es kostet regulär 3.000 Euro. Auf Hawaii ist es 4 Tage, da kostet es 4,5. Verhandeln zwecklos. Hawaii ist nicht für jeden. Hawaii ist teuer, war schon immer teuer, ist jetzt noch teurer. Mal gucken, ob ich mir das Ticket noch leisten kann. Also das sind die Sachen, die ich heute reingeben kann. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihre Zuhörer, Zuschauer nehmen einen Nutzen daraus und freue mich auch immer, wenn jemand nach Hawaii kommt. Hawaii ist natürlich für uns Deutsche ganz, ganz wertvoll, weil es Herzöffnung bringt.
Facebook gibt's schon die
ersten. Meine Frau und meine Tochter, die wollen immer nach Hawaii, aber bis jetzt haben wir so nicht geschafft. Ja.
Also ich sagte gerade, auf Facebook gibt es die ersten Meldungen von Menschen, die das Buch gerne haben wollen. Die Frau Dück ist auch dabei und die Frau Juanita Müller ist auch mit dabei. Also es sind einige aus dem Sommercamp.
Das mit sagt dabei. Mir, glaube ich, was.
Ja.
Okay.
Gut.
Dann super. Bedanke ich mich nochmal für die Einladung, wünsche Ihnen inspirierte Gedanken, eine friedvolle Nacht, uns einen warmen Winter oder auch nicht und klare Gedanken.
Dankeschön. Genau, vielen Dank. Hallo. Bis demnächst.
Aloha.
Das war wieder eine Folge der Financial Radio Show mit Markus Lörch und Billy Kilian und unserem besonderen Gast. Hat euch das gefallen? Gebt uns gerne 5 Sterne bei iTunes oder dem Podcast-Hoster eurer Wahl. Ihr könnt uns auch gerne folgen auf YouTube und uns bewerten, uns Kommentare schicken in allen sozialen Medien. Bis demnächst und ciao.